wenn da so ein Omnibus-Vorschlag kommt, dann brauche ich jetzt natürlich, jetzt in den nächsten Monaten die konstruktiven Vorschläge, wie gute Vereinfachung stattfinden kann.
Deshalb müssen wir in den Driver Seat. Und wo kann dieser Driver Seat stattfinden? Ich kann mir sowas vorstellen, wie dass diejenigen, die jetzt schon durch diese ganzen Standards durch sind und durchgewartet sind und diejenigen, die das Ganze betreuen, da eine wesentliche Rolle spielen.
Während ich die finale Folge des Jahres aufnehme, schaue ich durch mein Fenster auf einen trüb verhangenen Winterhimmel in Hamburg. Und das passt auch irgendwie zu meiner Gemütslage als engagierter Nachhaltigkeitsprofi. Machen wir uns nichts vor, der Wind hat sich gedreht. Gerade scheint es, ist erstmal die Wirtschaftlichkeit in der Standort wichtig. In den USA wird garantiert in den nächsten Monaten hart dran gearbeitet werden, wichtige Umweltregulationen wieder zurückzudrehen. Und auch in der EU könnte es in die Richtung gehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gerade erst verkündigt, dass CSRD, EU-Taxonomie und CSDDD mit einer sogenannten Omnibus-Regulierung um mindestens 25% vereinfacht werden sollen. Ein Prozess, der das Tor weit aufmachen könnte, den Green Deal im Kern anzugreifen. Oder bedeutet die Vereinfachung auch eine große Chance? Und wie und wo könnten sich dafür deutsche Mittelständler einbringen? Und warum kommt es in den nächsten Monaten generell darauf an, dass sich Unternehmen mehr miteinander austauschen innerhalb ihrer Sektoren, um Regulation und Nachhaltigkeit strategisch umzusetzen? Was fehlt noch an Zusammenarbeit mit den Partnern upstream in der Lieferkette außerhalb der EU? Und was passiert, wenn Real- und Finanzwirtschaft enger zusammenarbeiten? All das besprechen wir in dieser Folge. Mit dabei ein absoluter Experte für EU-Policy, Ingmar Jürgens. Beschäftigt sich seit 26 Jahren mit Klimadaten und seit 20 Jahren mit Klimapolitik auf EU-Ebene, hat dort vor allem im Hintergrund mitgewirkt und kann uns genauesten erklären, wie es funktioniert und was gerade wichtig ist. Er war unter anderem Senior Coordinator der EU-Strategie für Klimawandelanpassung, Economic Advisor der EU, Mitglied der Expertengruppe der EFRAG und ist zudem Mitgründer von Deutschlands führendem Sustainable Finance Think Tank Climate & Company. Ebenfalls mit an Bord, mit einem super Einblick darin, was die Umsetzung von EU-Regulationen und Nachhaltigkeitsstrategien in deutschen Unternehmen gerade bedeutet, Colin Bean, Gründer von WeShift, einem Lösungsanbieter für ESG-Reporting, Mitglied im Think Tank 30 des Deutschen Club of Rome und Host des großartigen Podcasts Masters of Change, sozusagen ein Schwesterpodcast von Gewinne Zukunft. Und damit herzlich willkommen zu Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der Pioniere und Professionals. Mein Name ist Zackes, ich freue mich wie jedes Mal, euch mit an Bord zu haben. Und wie immer der Hinweis, es wird ein absoluter Deep Dive, also wenn ihr wenig Zeit habt, nutzt die Kapitelfunktion, um genau zu...
Moin, aus Hamburg.
Und schön, dich dabei zu haben, Ingmar.
Ja, doch, genau, aus Genf.
Colin, lass mich mal mit dir anfangen. Du sitzt wie ich in Hamburg, du sitzt in der gleichen Welt wie ich, grüb drauf, verhangen. Wie geht's dir gerade als Sustainability-Profi, der sich auch schon seit Jahren für das Thema engagiert, einerseits und andererseits als der Berater, der auch den Einblick in das hat, was die Unternehmen gerade umtreibt? Was nimmst du da wahr? Welche Gefühlslagen bringst du mit?
Also ist es ein leichtes, die Wetterlage zur Gemütsgrundlage zu machen? Du hast es in der Anmoderation gesagt, es gibt ja schon Indizien, die vermuten lassen, dass der Rückenwind etwas nachlässt. Aber ich finde, es ist immer eine Frage, welchen Zeitraum man betrachtet. Seit 2006 beschäftige ich mich mit dem Thema und wenn man so eine Perspektive einnimmt, dann würde ich sagen, sind wir jetzt besser eigentlich vorbereitet und mehr in der Umsetzung als jemals zuvor. Und das lässt mich immer wieder eigentlich eher positiv auf die Dinge schauen. Aber vernachlässigen sollten wir nicht, dass auf politischer Ebene doch sich da einiges zusammenbraut. Da kommen wir bestimmt später nochmal zu.
Okay, sehen wir schon mal, Colin sitzt in der gleichen Stadt wie ich, aber schaut schon positiver nach vorne als ich. Ingmar, wie weit ist mein Blick hier vielleicht zu sehr von dem Hamburger Wetter getrübt? Bei dir das Spannende, du bist ja wirklich auf dem globalen Parkett unterwegs. Du warst in den letzten Wochen und Monaten gleich auf drei der wichtigsten Events global. Du warst nämlich einerseits auf der Climate Week in New York, du warst auf der COP16 in Cali in Kolumbien rund um das Thema Biodiversität und auf der COP29 in Baku. Also wie ist da die Gemütslage? Was bringst du mit? Wie ist deine Wetterlage in Bezug auf globale Klimaziele und Umweltziele?
Ja, vielen Dank. Ich komme vor allem mit einer Sache immer wieder von diesen Reisen nicht. Und das ist erstmal die Realisierung, dass es überall auf der Welt Leute gibt, die sehr ernsthaft und auch schon lange und mit viel Kompetenz an diesen Fragen und vor allem an den Lösungen arbeiten. Ich hatte ein ganz interessantes Gespräch gerade mit einer Kollegin in DC, die mir sagte, naja, als Trump das erste Mal die Wahl gewonnen hat, da hast du am nächsten Tag sind die Leute wirklich, hatten Tränen in den Augen. Also du hast Leute gesehen, die sind heulend durch die Straßen gelaufen. Das war diesmal anders. Die Leute sind auch einfach inzwischen ein bisschen abgebrüht und sagen, okay, lass uns mal schauen, was geht. Ja, lass mal schauen, wie wir jetzt mit der neuen Situation umgehen. Und ich glaube, das ist genau der Spirit, den wir gebrauchen können. Ich glaube ja eh jedes Mal, um ehrlich zu sein, wenn ich aus den USA wiederkomme, so ein bisschen mehr Lösungsorientiertheit und ein bisschen weniger über die Probleme jammern, das würde uns allen ganz gut tun. Und ich glaube, wir werden ja heute mal ein bisschen darüber sprechen, was das auch ist und wo da die Lösungen auch sind und wo wir uns auch vielleicht von anderen inspirieren lassen können. Weil eine Sache, das kann ich nur immer wieder unterstreichen, wir denken echt immer, wir sind diejenigen, die alles immer besser machen und immer mehr machen als die anderen in Deutschland. Das kann ich so nicht unterschreiben. Also wenn man es positiv sieht, dann gibt es ganz viel Inspiration zu holen. Und man muss gar nicht so weit gehen, ne? In den Niederlanden, in Frankreich, in London, das sind Partnerorganisationen, mit denen wir ganz viel zusammenarbeiten. Aber auch in Prag gibt es Partner, die einfach an super Lösungen arbeiten. Und ich glaube, das wird das Entscheidende sein, jetzt, wenn wir nach vorne gehen, ne? So ein bisschen mal zu gucken, wo sind denn die Lösungen, wo funktionieren die Sachen auch schon und uns davon inspirieren lassen.
Ich hätte noch eine kritische Nachfrage. Na, das wird so oft an Trump festgemacht, aber seien wir ehrlich, auch ohne Trump waren wir nicht so richtig fest auf Kurs. Ne? Wir hatten jetzt hinter uns 2024 das Jahr, in dem wir das erste Mal, glaube ich, durchgehend so an der 1,5 Grad Erwärmung waren. Das kann natürlich auch wieder mal für ein Jahr rückwärts gehen, aber auf jeden Fall hatten wir ein Jahr lang schon die Zielmarke erreicht, die wir eigentlich halten wollen bis 2050. Und oft ist das Gefühl, wenn man nicht so involviert ist wie du, Ingmar, so, oh, da treffen sich wieder Menschen bei der COP, vor allem fliegen viele Private Jets hin und die meisten der Teilnehmer sind Lobbyisten. Und dann hat man das Gefühl, und was bei hinten rauskommt, ist immer irgendwie so ein halb fauler Kompromiss. Also wie sehr wird das diesen internationalen Veranstaltungen gerecht und wie wichtig sind die?
Ja, wir müssen auch wieder nicht so weit gehen bis in die UN hinein. Wir können auch nach Brüssel gehen. Also alle schlagen immer ganz gerne auf Brüssel ein und das ist immer eine Benchmark-Problematik. Wenn ich als Benchmark den Weihnachtsbaum nehme, da lege ich immer alle Geschenke drunter und dann komme ich aus Brüssel, weil ich einen Kompromiss mit 27 Staaten ausgehandelt habe, dann gibt es nicht alle Geschenke. Ja? Und da gibt es auch ein bisschen andere Geschenke, als die man sich gewünscht hat, weil es ein Kompromiss ist, was brillant ist. Aber wenn die Benchmark der Weihnachtsbaum ist, dann bin ich immer enttäuscht. Und das ist mit der UN genauso. Da diskutieren über 200 Staaten. Ja, was ist denn die Erwartung, dass da meine Präferenz maximal umgesetzt wird? Natürlich nicht. Und wofür die UN unglaublich wichtig ist und wo noch viel mehr die EU, die geht da viel weiter, aber wofür die UN wirklich wichtig ist, ist so mal den Boden reinzuziehen und zu sagen, wo sind denn heute schon alle? Ja? Und dahinter auch nicht zurückzufallen. Das ist unglaublich viel wert. Das geht langsam. Die Kollegen, die diesen Pariser Deal abgeschlossen haben 2015, die haben da Jahrzehnte darauf hingearbeitet. Aber ich bin nicht mehr im Verhandlungsteam. Wenn ich da jetzt heute hingehe, und ich war auch übrigens seit Paris das allererste Mal wieder bei einer Klimakop dieses Jahr dabei, dann, weil wir uns mit Leuten aus aller Welt treffen, mit Praktikern und Praktikerinnen treffen und die Köpfe zusammenstecken. Und dann ist das einfach eine praktische Plattform, weil da hast du dann einfach die Kolleginnen aus Ghana, aus Namibia, aus Peru, aus Ecuador, Brasilien und aus Indien und aus den USA und aus Europa. Und du kannst dich mal an einen Tisch setzen und diese Perspektiven abgleichen. Und weil eins wissen wir ja, Klima und auch Naturschutz ist ein globales Ding. Das geht nur zusammen. Und deshalb finde ich dann doch immer diese Orte so wichtig, dass wir da schauen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und wo stehen die anderen. Und wie gesagt auch, wo können wir uns inspirieren lassen, ganz pragmatisch.
Das war jetzt so quasi eine Wahrnehmung, ich sag mal, irgendwann, wenn ich das richtig bezeichne, aus jemandem, der vor allem im Policy-Bereich unglaublich unterwegs ist und ich sag mal auf dem Expertenlevel, ne? Was sagt denn der Gradfühler eher so aus Unternehmenssicht? Weil irgendwann hat ja schon gerade angesprochen, ne? So die Wahrnehmung von deutschen Unternehmen, was in Europa passiert, wird oft assoziiert, oh, zu viel Bürokratie und sowas, ne? Also wie ist da die Wahrnehmung? Selten habe ich mich über einen Werbepartner so gefreut wie in dieser Folge. Und warum das auch für dich zum Jahreswechsel genau richtig kommt, hörst du in unter 90 Sekunden. Eins der absoluten Basics für jeden Nachhaltigkeitsmanager ist natürlich, zu einem Grünstrom- oder Grüngasanbieter zu wechseln. Das Problem ist allerdings, dass bei über 1600 Anbietern in Deutschland gerade mal ein Bruchteil wirklich zertifizierte Ökoenergie anbietet. Und davon begeistert mich kein Anbieter so sehr wie Polarstern. Warum? Als Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie engagiert sich das Team von Polarstern voller Kraft für die Energiewende. Und das schon seit über 13 Jahren. Die Financial Times hat sie sogar als Europe's Long-Term Growth Champion ausgezeichnet. Das zeigt, nachhaltiges Wachstum funktioniert, auch im Energiemarkt. Der Grund, warum auch Unternehmen wie VD, Alnatura oder PwC sich für Polarstern entschieden haben. Wenn du für die Dekarbonisierung von deinem Unternehmen also nicht nur wettbewerbsfähige Grünstrom- oder Grüngaspreise willst, sondern vor allem auch die richtigen Zertifikate im CSRD-Bericht, dann sprich mit Matthias von Polarstern. Ich persönlich war so begeistert, dass ich sogar privat meinen Strom- und Gastarif zu Polarstern gewechselt habe. Mit dem Code Gewinne Zukunft bekommst auch du Rabatt auf zum Beispiel den monatlich kündbaren Flex-Tarif. Bei der Gelegenheit kannst du gleich einen Termin mit Matthias vereinbaren, um zu schauen, welches Angebot sie für dein Unternehmen haben. Setz mit deinem Unternehmen auf wirklich grünen Strom, auf grünes Gas oder setz dir mit Polarstern wie das Olympiastadion in München direkt die eigene PV aufs Dach. Mehr Infos in den Shownotes. Also, wie ist da die Wahrnehmung? Ist da eher so ein Aufatmen? Oh, vielleicht werden wir in den nächsten Monaten ganz viel Bürokratielast los und können die Klimaziele zurückstellen, weil wir haben gerade zu viel zu tun mit unterschiedlichsten Krisen.
Ja, zumindest im Mittelstand und mit den Kunden, mit denen wir jetzt arbeiten, kann ich sagen, die sind so in ihren Projekten gerade drin und die haben die allermeisten auch wirklich Lust, diese Projekte umzusetzen und erfolgreich zu beenden. Da ist eigentlich keine wirklich schlechte Stimmung zu spüren. Insgesamt würde ich auch sagen, haben wir eine enorme Bewegung im ESG- oder Nachhaltigkeitsmarkt. Wenn ich das vergleiche mit 2011, wo ich angefangen habe, irgendwie mal in einer kleinen Beratung zu arbeiten, Nachhaltigkeitsreports zu schreiben, da war das ja für die meisten Mittelständler überhaupt gar kein Thema und auch die Argumentationsketten, um intern zu überzeugen, waren ganz andere. Heute ist es klar, da kommt was, wir müssen uns darauf vorbereiten, ob wir uns jetzt darauf vorbereiten oder vielleicht uns noch ein halbes Jahr Zeit lassen, das finde ich ist gar nicht so relevant. Wichtig ist, da ist relativ viel in Bewegung gekommen. Die Leute, die es machen, die sind meistens doch ziemlich engagiert dabei und wir beobachten ja, dass viele so ein bisschen den Quereinstieg in dieses Thema unternehmen müssen, weil sie das Thema auf einmal auf dem Schreibtisch bekommen und dann doch ziemlich begeistert an die Sache rangehen und Lust haben, ne, was dazu zu lernen, intern die Leute mitzunehmen, Ziele zu setzen. Also da bin ich eigentlich eher optimistisch, aber wir müssen gucken, wie sich jetzt die eine oder andere Verunsicherung so vom politischen Parkett her jetzt auf die Gesamtsituation ausschlägt. Aber wenn ich das mit auch noch mit vor 4 oder 5 Jahren vergleiche, da haben wir ja mal eine Studie mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung gemacht zu der Frage, wie ist eigentlich der Stand des nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland, ohne dass ich das mit Zahlen belegen kann, aber gefühlsmäßig ist da deutlich mehr Bewegung drin.
Ich glaube auch so, man kann die Sachen nicht abtrennen, ne? Also seit 3 Jahren machen wir Umsetzung von politischen Maßnahmen in der Praxis und deshalb arbeiten wir auch mit Conin zusammen, weil dieser Brückenschlag ist immer so wichtig, zu sehen, okay, wir müssen die Regulierung gut hinkriegen, klare Leitplanken. Wir reden hier über Marktversagen, das geht halt nicht ohne. Entgegen seltsamer libertärer Meinungen da draußen, die vielleicht teilweise noch in der FDP verbreitet sind oder so. Es ist ja nicht so, dass es Märkte gäbe ohne Konventionen und ohne Regeln. Also es gab noch nie irgendeinen Markt ohne Regeln. Und das ist ja hier genauso. Und dann müssen wir halt wieder schauen, wie funktioniert das in der Praxis? Und dann müssen wir das wieder zurückfunken nach Brüssel und sagen so, das geht, ja, der Teil geht, ist aber ziemlich schwierig und der Teil geht gar nicht, ne? Und das ist, insofern bedingt sich das gegenseitig. Ich glaube, dieses Brückenbauen ist da unglaublich wichtig.
Ja, absolut. Und insofern finde ich das, was jetzt auf der EU-Ebene passiert, dass da ja erstmal eine Initiative gestartet wird, um diese doch super komplexen Rahmenwerke etwas leichter zu machen, schnell umsetzbar zu machen. Das ist eigentlich eine Chance und ich würde sagen, das geht eigentlich total in die richtige Richtung. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Gefahren, dass das jetzt kurz und klein geschlagen wird. Da müssen wir dafür sorgen, dass das nicht passiert. Aber im Grundsatz würde ich sagen, lass uns die Sache ein bisschen simplifizieren, weil durch das Schreiben eines Reports ist noch keine Tonne CO2 gespart worden, ne? Es ist aber die Basis dafür, eine Datenbasis, dass ich gute Entscheidungen treffen kann, wie ich beispielsweise CO2 spare. Insofern bin ich auch da erstmal noch optimistisch, aber man muss die Gefahren dabei im Auge behalten.
Also Colin, du hast jetzt gerade schon implizit die Omnibusregulierung angesprochen. Das ist ja das Vorhaben von der Leyen, die CSRD, die CSDDD und die EU-Taxonomie, um mindestens 25% zu vereinfachen bezüglich der Berichtspflicht und der Überschneidungen darin. Vor welchem Hintergrund wird sich das abspielen, Ingmar? Also was ist wichtig, wenn wir da so wichtige Bestandteile vom Green Deal nochmal anfassen?
Ja, ich glaube, das ist natürlich ein riesen Thema. Also der Witz ist jetzt, ich gehe jetzt mal ins Kleine und ich würde aber da eine Sache drüber sagen, wir dürfen uns jetzt nicht im Klein-Klein verheddern. Ich las gerade einen schönen Artikel in der Financial Times heute Morgen noch, wo die Chefredakteurin das so verglich, dass die EU ist wie so ein gut angezogener Flaneur, der nicht weiß, dass er gleich von so ein paar üblen Gesellen da überfallen wird. Im geopolitischen Spiel dürfen wir uns nicht naiv verhalten und wir müssen jetzt, wenn wir uns jetzt im Klein-Klein verlieren und das große Blick von Handelspolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Absicherung unserer Wertschöpfungsketten, das ist das große Bild. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dann ist das irrelevant, was wir tun. Dann haben wir keinen Beitrag. Wir müssen dazu einen Beitrag, glaube ich, leisten. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, Zackers, da sollten diese neuen Politikvorhaben jetzt gesehen werden, dass sie darauf einzahlen. Ja, das wäre jetzt sehr wichtig. Dazu braucht man eigentlich auch ein Minimum an wirtschaftspolitischem Sachverstand. Und es ist unglaublich wichtig, dass eben auch die Handelsleute dass wir die mit an Bord bekommen für diese Gespräche und dort auch erklären, warum gerade nachhaltige Wertschöpfungsketten und transparente Wertschöpfungsketten auch resiliente Wertschöpfungsketten sind. Ne? Wenn wir bei Covid irgendwas gemerkt haben, dann, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie resilient unsere Wertschöpfungsketten sind, und es ist uns völlig um die Ohren geflogen. Ne? Deshalb ist dieses Disclosure-Thema ja kein Selbstzweck. Und das heißt jetzt Disclosure, total nerdy, oder? Zu übersetzen in Transparenz, Vertrauen und Resilienz, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Das ist das größere Bild. Das kleinere Bild kann ich auch noch nachwägen, aber ich will nicht zu lange schnacken hier. Also.
Da wollte ich gerade reinhören, weil da ist viel ein Stichwort, was mir unglaublich wichtig ist für die nächsten Monate. Ne? Gerade mit dem Wissen, dass, also die UN sagt, wir steuern gerade irgendwo so auf 2,7 bis 3,1 Grad zu im Laufe dieses Jahrhunderts. Ne? Und das bedeutet wirklich handfeste Krisen. Das bedeutet eine unglaubliche Zunahme an Wetterkatastrophen, an Massenmigration, Hungersnöte, Kampf um Ressourcen. Und das heißt eben, für all diese Szenarien brauchen wir ein hohes Level an Krisenmanagement-Vorbereitung und Resilienz. Und bisher haben wir immer darüber geredet, wie viel wir möglichst noch den Klimawandel abschwächen, was nach wie vor so wichtig ist. Aber jetzt, finde ich, ist das zweite wichtige Wort die Resilienz. Zumindest in Europa haben wir dafür noch nicht so drüber geredet. An anderen Orten der Welt schon eher, die früher betroffen waren als wir. Colin, würdest du sagen, dass das jetzt eins der wichtigsten neuen Themen ist und wie Ingmar gesagt hast, dass das dadurch mehr ins Bewusstsein gerät?
Also auf Unternehmensebene kann ich das jetzt nicht erkennen. Du sprichst ja eigentlich von Klimaanpassungsmaßnahmen. Mhm. Ne? Und das, was ich jetzt bei Unternehmen, was ich bei Unternehmen sehe, ist eigentlich, die müssen erstmal ihre Datengrundlage zusammenkratzen und erstmal eine Bilanz erstellen, um zu gucken, wo sie dann reduzieren können. Also die sind gedanklich noch an einer ganz anderen Stelle. Jetzt kann es sein, dass durch das Thema Anpassung an den Klimawandel hier und da auch mal durch so eine Wesentlichkeitsanalyse, sage ich mal, in den strategischen Fokus rückt. Aber das ist zumindest jetzt aus meinem Erfahrungsschatz noch nicht der Fall gewesen. Und bis auf, wir begrünen vielleicht mal ein paar Dächer und um irgendwie gegen die Hitzeniveaus was zu tun, die wir jetzt so im Sommer haben, habe ich da noch nicht so wahnsinnig viel erlebt. Ich finde aber auch, dass, also Klimaanpassung, da müssen Unternehmen ihren Teil zu beitragen. Aber ich glaube, das ist eher was ich so auf politischer Ebene sehen würde.
Nur mal, um das klarzustellen, mit Resilienz meine ich halt widerstandsfähige Wertschöpfungsketten, ne? So als eher auch wirtschaftspolitischen Begriff vielleicht oder eben als robuste Wertschöpfungskette. Wenn ich eben Menschenrechtsverachtungen und Verletzungen nicht ernst nehme, wenn ich ArbeitnehmerInnenrechte nicht ernst nehme, wenn ich krasse Entwaldung irgendwo in meiner Wertschöpfungskette nicht ernst nehme oder gar nicht darüber Bescheid weiß, dann ist das nicht resilient. Dann bricht mir das zusammen. Wir haben das Ding mit der ganzen Energiewende. Wir träumen uns hier was zusammen, wir wollen alles elektrifizieren und unglaublich viel Kupfer brauchen wir dafür. Aber wo der eigentlich herkommen soll und unter welchen Bedingungen, das hat mir noch keiner gesagt. Und das Gleiche ist, wir sind in einem relativ unfairen Wettbewerb derzeit, was die Transformationstechnologien angeht, Elektromobilität, erneuerbare Energien, weil eben gerade oft ins Upstream, ne, da oben in der Wertschöpfungskette, der Abbau der Rohstoffe unter unsäglichen Bedingungen stattfindet, da werden wir nie konkurrenzfähig sein, wenn wir nicht globale Transparenzstandards voranbringen. Und dann sind wir wieder bei diesem nerdigen, kleinkarierten Sustainable Finance Nischenthema Disclosure oder sogar Scope 3 Reporting. Und wir müssen da eben erläutern, warum das so wichtig ist für das Gesamtbild. Darauf wollte ich eigentlich eben hinaus. Und das ist jetzt das, was gelingen muss. Und das Zweite, was Colin eben schon gesagt hat, ist eben, dass wir, wenn ich das mal in meinen Worten sage, dass wir im Englischen sagt man immer im Driver Seat sitzen, ne? Also dass wir das steuern, wo simplifiziert wird, wo vereinfacht wird, dass eben jetzt nicht die wichtigen Sachen aus dem Fenster geworfen werden, sondern die wesentlichen. Und da gibt es dann ganz konkrete Beispiele, ne? Ich würde mal kurz zwei nennen, nur dass es vielleicht ein bisschen greifbarer ist, was wir jetzt vielleicht auch mit Vereinfachung meinen. Es stehen zum Beispiel Sektorstandards an für die CSRD, ne? Also für die Disclosure-Richtlinie. Und es stehen aber auch in dem EU-Lieferkettengesetz steht auch Sektor-Guidance drin. Ja, ist doch eine Steilvorlage zu sagen, das können wir doch in einem Abwasch machen, das können wir doch zusammenführen. Das wäre so ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Es geht ja darum, ne, was machen wir jetzt nächstes Jahr konkret? Das ist was wir ganz konkret machen können. Und ich würde das gerne machen mit Arbeitsgruppen, mit Unternehmen der realen Finanzwirtschaft gemeinsam. dass man sich dann hinsetzt und sagt, was geht hier eigentlich und was geht nicht. Ne? Das zweite Beispiel wäre, ich kann jetzt einen Sektorstandard sehen, als zusätzlich obendrauf, da kriegen ja alle das Kotzen, ey. Ja, weil alle sehen diese Riesenarchitektur von ESRIS, von diesem EU-Berichtsstandard. Jetzt kommen da noch Sektorstandards obendrauf, wollte mich verarschen. Ja, oder aber ich sage, das ist eigentlich ein Navigationssystem. Das ist nämlich das Ding, was mir sagt, ah, ich bin in diesem Sektor, dann nehme ich mal diesen Sektorstandard. Ah, okay, dann kann ich schon mal gleich 50% der Sachen wegtun, dann habe ich schon mal 50% Simplifizierung. Und dann kommen natürlich in diesem Sektor nochmal 3 Indikatoren dazu, aber das weiß auch jeder in dem Sektor. Ja, das ist eben eigentlich auch nicht kontrovers, was da vielleicht noch dazukommen muss. Und dann habe ich locker die 25% Vereinfachung oder die Frau von der Leyen irgendwie vorgeschlagen hat. Und ich habe trotzdem Sektorstandards. Aber der erste Reflex, der ist ja immer, da kommt was Neues, das ist schlecht. Mehr Regulierung, das ist schlecht. Und das müssen wir vielleicht auch mal erklären, dass das nicht so sein muss, sondern im Gegenteil, dass uns das sogar helfen kann, diese Vereinfachung festzuzurren sozusagen. Genau.
Die Zusammenarbeit in einem Sektor, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist auch ein Thema, bei dem ihr beide zusammen in einem super spannenden Workshop mit ganz vielen anderen Stakeholdern drinne wart. Erstmal würde ich noch das Stichwort von der Leyen herausheben, weil in der Regel hat man ja immer das Gefühl, in Brüssel wird irgendwas entschieden von Bürokraten, das kommt dann und im schlimmsten Fall ist es auch noch von Lobbyisten beeinflusst, aber ich kann nicht viel dran ändern. Was ich jetzt bei Ingmar herausgehört habe, da gibt es eigentlich die Chance wirklich für die Wirtschaft und unter anderem auch viele kleine Unternehmen, das mitzugestalten in ihrem Sinne. Das heißt, Colin, was kommt uns da ganz konkret drauf zu? Von der Leyen hat gesagt, sie will das Omnibusgesetz angehen. Was heißt das ganz konkret in Schritten und wo sind sozusagen die Partizipationspotenziale oder Gestaltungspotenziale?
Was wir bis jetzt wissen, ist, dass am 26. Februar so ein erster Vorschlag für diese Omnibus-Regulierung veröffentlicht werden soll. Also deutlich schneller, als wir das jetzt so dachten, als Anfang November von der Leyen sich dazu geäußert hat. Und dann geht das in diesen klassischen Gesetzgebungsverfahren auf EU über. Ne? Da besteht dann sozusagen die Gefahr, dass wenn das durch Rat und Parlament muss und da die Mehrheitsverhältnisse jetzt nicht so auf progressive Nachhaltigkeitsgesetzgebung gerade dafür stehen, dass wir da mehr verlieren, als sinnvoll ist. Deshalb müssen wir in den Driver's Seat. Und wo kann dieser Driver's Seat stattfinden? Da würde ich ein bisschen an Ingmar gleich übergeben. Ich kann mir sowas vorstellen, wie dass diejenigen, die jetzt schon durch diese ganzen Standards durch sind und durchgewartet sind und diejenigen, die das Ganze betreuen, da eine wesentliche Rolle spielen. Ob das dann in Workshop-Formaten sind, wo Ingmar ihr zum Beispiel dann auch die politischen Verantwortlichen mit einladet, ob das über irgendwelche Stellungnahmen sind. Es gibt ja immer diese Consultations, wo ich mich mit ins Spiel bringen kann. Vielleicht können wir uns in Branchenverbänden die Stimme etwas stärken, Baum e.V., BNE und so weiter. Das wären so erste Ideen, die ich hätte. Bestimmt gibt es da noch weitere, aber ich glaube, eins ist mir ganz wichtig, diejenigen, die es jetzt schon angewendet haben und die Probleme wirklich, sag ich mal, on the ground erfahren haben, die sollten Teil dessen sein, was jetzt diese Simplifizierung ausmacht, weil dadurch erhöhen wir, glaube ich, auch extrem die Akzeptanz der ganzen Geschichte. Wenn sich da jetzt wieder Leute hinsetzen, die, sag ich mal, eher technisch, theoretisch Simplifizierung erarbeiten, die gar nicht mit den Markterfahrungen übereinstimmen, dann lässt das die Akzeptanz, glaube ich, eher senken.
Was gibt es für Partizipationsmöglichkeiten und welche Interessenslage oder welche Gemengelage trifft da aufeinander? Weil man kann ja nicht so einfach sagen, Wirtschaft will es möglichst einfach haben und möglichst freie Bahn, sondern es gibt ja auch in der Wirtschaft sehr große Interessen daran, dass wir jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Wirtschaftsprüfer haben sich jetzt schon jahrelang drauf eingestellt, Ressorts aufgebaut, Abteilungen aufgebaut. Andere Unternehmen planen mit der Elektrifizierung. Ne? Gibt ja viele Statements, die sagen, das Problem ist, dass wir die Energiewende in Deutschland nicht haben. Deswegen wandern wir ab, weil die Infrastruktur fehlt und so. Also ich glaube, man kann ja jetzt nicht einfach sagen, nur weil die Mehrheitsverhältnisse eher konservativ sind oder vor allem auch der ganz rechte Rand zu stark ist, dass Nachhaltigkeit jetzt hart unter Beschuss ist in den nächsten Jahren. Oder irgendwann ist ja durchaus mittlerweile viel vermischter.
Ja, das glaube ich schon, weil man sich teilweise genau das sieht, dass sich natürlich in, mal Beispiel Dänemark mit 80% Erneuerbaren eine jetzt viel höhere Resilienz hatte gegenüber dem Kriegsschock der russischen Invasion der Ukraine. Also man sieht jetzt immer mehr greifbare Beispiele, wo dieses sogenannte grüne Zeug irgendwie wirtschaftspolitisch Sinn macht, eine robuste aufstellt. Und ich glaube, das führt dazu, dass es heute nicht mehr so schwarz-weiß, das gelingt fast niemandem mehr, das so schwarz-weiß aufzumalen. Das wäre jetzt auch meine Hoffnung. Dafür braucht man aber auch die progressiven Unternehmen natürlich auch am Tisch. Genau das, was Colin gerade gesagt hat, das finde ich jetzt super wichtig. Man muss aber nochmal sagen, also gerade ich habe ja selber 3 Unternehmen gegründet. Und ich meine, als Unternehmer sind deine Opportunitätskosten halt sehr hoch. Das heißt, man muss, wenn man jetzt diese Teilhabe, diese Partizipation ermöglichen will, muss man diese Transaktionskosten minimieren. Und ich sehe da immer wieder, also Stiftungen wie die Mercator-Stiftung oder viele andere spielen da immer wieder eine ganz wichtige Rolle, weil die in solchen Momenten dann reinkommen und sagen, wir finanzieren jetzt mal das Drumherum, den ganzen Prozess, damit das maximal einfach ist für Unternehmen, sich darauf einzubringen, damit die gehört werden. Weil sonst hast du natürlich immer nur den BDI oder Business Europe am Tisch. Und jetzt einerseits nervt das manchmal, muss ich sagen, weil die haben, ich meine, der Kollege, der dann da jeweils sitzt, oder die Kollegin, die können ja die Tiefe gar nicht haben. Und zweitens, per Definition können die doch immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner vertreten. Das hilft uns natürlich nicht weiter, Sachen weiterzuentwickeln. Ne? Da brauchen wir natürlich wirklich Unternehmen, die das, genau wie Colin gesagt hat, die da schon dran sind, die zeigen können, das geht. Die aber auch dann, wo wir nicht davor zurückscheuen dürfen, zu sagen, das und das geht aber eben auch nicht. Ja? Jetzt kommt eine Konsultation zum Beispiel zur CSDDD, ne? Die haben die Kollegen von Just schon fertig. Also ist die Frage, wann die jetzt lanciert wird in den nächsten Wochen, vielleicht noch vor Weihnachten, die ist dann 12 Wochen offen. Dann habe ich 12 Wochen lang die Chance. Diese Chance, die kann ich ja nur nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel Unternehmen dabei unterstützen würde, wenn man wirklich kleine Arbeitsgruppen hat, wo man sagt, so und so, was sind die wirklichen Faktoren, irgendwas für die auch übersetzt, vielleicht irgendwer das dann auch für Unternehmen dann da reinbringt. Ne? Und das ist natürlich jetzt im Prinzip, wenn da so ein Omnibus-Vorschlag kommt, dann brauche ich jetzt natürlich, jetzt in den nächsten Monaten die konstruktiven Vorschläge, wie gute Vereinfachung stattfinden kann. Das heißt, wie kriegen wir diese Balance hin zwischen den Umweltzielen, die, wenn wir sie nicht erreichen, der Planet einfach den Bach runtergeht. Das darf man echt nicht vergessen. Man muss das auch immer noch mal kurz sagen, warum wir das noch mal machen.
Das wollte ich vorhin schon erwähnen, weil ich finde, Klimawandelanpassung, das klingt sehr soft.
Ja, ja.
Das ist zwar das gängige Wort, aber das zeichnet nicht wirklich das Bild, um was es dabei geht.
Nein, genau. Und ich glaube, jetzt eben diese konkreten positiven Beispiele zu machen. Also ich habe ja eben schon mal so ein bisschen anskizziert. Wie kann man die Sektorstandards ausgestalten, dass sie hilfreich werden und nicht zusätzliche Belastung? Wie kann man unterschiedliche Reporting-Requirements zusammenbringen? Das wären konstruktive Vorschläge. Und wenn man die versucht, jetzt irgendwie, dass die da reinkommen, noch bis Februar vielleicht sogar, dann hätte man danach vielleicht die notwendige Zeit, die auszuarbeiten und das in aller Ruhe umzusetzen. Ich glaube, es hat niemand Appetit, jetzt auf der obersten Ebene diese Richtlinien wieder aufzumachen, weil dann passiert, glaube ich, dann genau das, was Colin eben prognostiziert hat. Dann wird uns das irgendwie auch zerfleddert. Man kann aber ganz pragmatisch auf der darunterliegenden Ebene Lösungen finden.
Um auf all die Lösungen zu kommen, muss man ja überhaupt erstmal in Austausch kommen. Und wie gut läuft das? Nicht, wenn man auf die EU schaut, sondern eher Industrie, den Mittelständler, all die zahlreichen Lösungsanbieter für ESG-Software, die es ja braucht, um das Ganze digital abzubilden. Also passiert da schon was? Ihr habt erst letztens so eine ganze Reihe an Workshops gemacht, zum Beispiel zusammen mit der Mercator-Stiftung, um die ganzen Stakeholder zusammenzubringen. Was war euer Fazit da draus?
Also eigentlich zwei zentrale Ideen, wenn ich jetzt mal bei Deutschland und Europa bleibe. Also einerseits genau das, was du gerade schon angedeutet hast, Zachas, dieser Austausch. Es gibt, das ist doch irre. Also jetzt, wir haben das Privileg oder ich auch viel rumzufahren. Egal wo ich bin, erzählt mir irgendwer von ihrem geilen Projekt, wo sie gerade das und das gelöst haben und das hingekriegt haben. Wo sie hier schon weitergekommen sind. Das ist ja schön für mich, dass ich das alles hören darf. Aber das mal kollektiv verfügbar zu machen, diesen Raum gibt es noch nicht. Dieser Hub, ja, dieser Transformation Finance Hub für Europa, wo wir uns wirklich austauschen können und wo ein relativ schlankes Sekretariat einfach mit all denen zusammenarbeitet und genau das bisschen, was du in den Projekten nicht noch leisten kannst, nämlich das nochmal für alle anderen zu übersetzen, diese Übersetzungsarbeit zum Beispiel übernehmen würde. Dann wird da nämlich eine viel größere Success, dann sehen wir, wie viel schon geht.
Nur kurz angenommen, ich höre hier als kleiner Mittelständler zu. Also hast du ein ganz konkretes bildliches Beispiel, um was es dir dabei geht?
Klar, ein Beispiel habe ich meinetwegen, ich nehme mir Manufacture 2030, die arbeiten mit der Automobilbranche und haben mit BMW zusammengearbeitet und haben auch mit Unterstützung von BMW eine komplette Datenplattform gebaut, die sie komplett formparametrisiert haben mit allen Technologien, die Zulieferer an BMW zuliefern. Und das heißt, ich kann da jetzt ganz natürlich, und dann gibt es noch ein kleines Workshop-Format, Unterstützungsformat für die Zulieferer von BMW, und dann gehen die da rein und können ihre Sachen da ganz einfach hochladen. Das heißt genau das, die Transaktionskosten sind minimiert worden. Sowas jetzt zu sagen, jetzt machen wir den Rollout für die ganze Branche.
Das heißt, das Problem hier ist sozusagen, jeder OEM geht das für sich an, grenzt sich von den anderen ab. Das passiert zwischen den OEMs in Deutschland, das machen die französischen OEMs jeder für sich. Das ist das Problem sozusagen, dass alle bei Null anfangen.
Ja. Man muss es ja nicht überkoordinieren, aber alleine schon Zugang zu haben dazu, was es da schon an Lösungen gibt. Und deshalb wollte ich das zweite hinterher schießen, was mir immer leichter fällt. Das ist aber auch jetzt echt die Quintessenz von 26 Jahren mit diesem ganzen Klimakram. Es ist super, wenn du in einem Sektor bist, weil dann sprechen schon mal alle die gleiche Sprache. Das ist schon mal eine super Ausgangslage. Dann kannst du sogar zu Disclosure auch noch Sorgfaltspflichten auch noch mit reinnehmen. Ja, weil das ist okay, weil du sprichst da sehr die gleiche Sprache und dann kannst du nämlich gleich die Datenplattform bauen. Wir machen ja auf Policy-Ebene, machen wir dann demnächst diesen integrierten CSDD, CSRD Sector Guidance, ne? Hatte ich ja eben gesagt, das hoffentlich nächstes Jahr. Und auf Unternehmensbeate baue ich dann die Datenplattform, die beides abbildet. Aber das mache ich erstmal in dem Sektor und ich glaube, ich kann auch gerade als Mittelständler mich in meinem Sektor viel besser einbringen. Da fühle ich mich viel mehr zurecht. Da habe ich auch vielleicht, da nehme ich noch mehr mit, da bin ich sowieso mit meinen Peers und mit meinen Buddies unterwegs. Und ich glaube, deshalb geht das wahrscheinlich so Hand in Hand, ne? dass ich diesen Austausch habe und dann irgendwie so Sektorarbeitsgruppen, wo ich das wirklich einzeln abarbeite und so mit so Leuten wie Colin zum Beispiel. Ne?
Stichwort Colin, genau. Das war der Ball zu dir. Jetzt darfst du nachlegen.
Also ich finde die Idee, Ingmar, die wir da auf dem Workshop auch hatten, dass es sowas wie Wesentlichkeitsprofile geben soll, wenn es jetzt um die Sektorstandards geht, wäre eine ganz, ganz konkrete Maßnahme, ne? Dass man nicht so viel Zeit in der Wesentlichkeitsanalyse verbringt, um seine Themen daraus zu finden, sondern dass man da einen konkreten Vorschlag hat, ne? Man muss dabei aufpassen, dass sich die Unternehmen trotzdem noch mit diesen verschiedenen Themen so intensiv auseinandersetzen, wie sie es jetzt tun. Das ist nämlich also eigentlich eine wundervolle Entwicklung. Die Unternehmen wären ja angeleitet, sich die Lieferkette rauf und runter mit ihren Nachhaltigkeitsthemen zu beschäftigen, was sie sonst nie machen würden. Also das sollte bestehen bleiben, aber ein bisschen mehr Orientierung bieten und nicht durch jedes Thema irgendwie in 16 Wochen durchmarschieren, ist, glaube ich, schon mal ein super Punkt.
Nur kurz für mich zum Verständnis. Das heißt, innerhalb eines Sektors, weil da die Wesentlichkeiten oft sehr ähnlich sind, zu sagen, anstatt dass jeder bei Null anfängt und alle 1000 Datenpunkte abklopft, sagt man, keine Ahnung, wir waren gerade beim Zuliefererbeispiel, du bist OEM-Zulieferer, die Wahrscheinlichkeit, dass du sozusagen als Bauteilhersteller diese Wesentlichkeiten hast, ist extrem hoch, setz direkt hier an.
Genau, so kann man es machen. Es gibt von SASB, gibt es ja so eine Wesentlichkeitsmap, die im Grunde genommen, ne, zwei Dimensionen, das ist deine Branche, das sind deine Themen, hier ist ein Kreuzchen, bitte kümmere dich darum. Vielleicht macht man es nicht ganz so einfach, man muss sich dann, wie gesagt, noch mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, aber ich glaube, das wäre eine enorme Vereinfachung. Dann ist auch die Schnittstellen nicht nur innerhalb der Nachhaltigkeitsreportings der unterschiedlichen, die wir jetzt schon genannt haben, sondern anderer Reporting-Verpflichtungen absolut wichtig. Wir haben es mit produzierenden Gewerben zu tun. Die müssen noch Energieberichte schreiben. Die haben Abfallregulierung, die sie erfüllen müssen. Und natürlich ist die erste Frage, wenn ich da stehe und mit denen in so einen Prozess reingehe, ja, können wir dann die anderen Berichte irgendwie hier unterbringen? Ist das möglich? Können wir uns dann von denen befreien lassen? Und da müsste man natürlich sagen, ja, selbstverständlich, sind genau die gleichen Themen, sind jetzt ein bisschen anders dargestellt. Also warum passiert das nicht? Und da hast du sofort die Aufmerksamkeit von diesen ganzen Mittelständlern, die Bock haben, mit in solche Partizipationsprozesse einzusteigen, weil die natürlich hier wittern, sie können, sage ich mal, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber zum gleichen Ergebnis kommen.
Also große Chancen, sich abzustimmen zwischen den ganzen Mittelständlern, zwischen den ganzen Industrieunternehmen, vor allem innerhalb der Sektoren. Nicht darauf warten, was aus Brüssel kommt, sondern sich proaktiv einbringen. Das ist die Abstimmung, die es in der EU braucht. Wie ist es denn, wenn wir nach außen schauen, also zu all den Partnern außerhalb der EU? Ich hatte in einer letzten Folge die EUDR, also die Entwaldungsverordnung, tritt in einem Jahr in Kraft und hat es dann wirklich in sich. Das heißt, keine Ahnung, ich habe Koffein in meinem Pharmaprodukt, muss wirklich nachweisen, aus welcher Kaffeebohne kommt das Koffein, bei welchem Lieferanten und dort tatsächlich welcher Quadratmeter und das für jede einzelne Charge. Also da brauchst du ja richtig viel Abstimmung upstream in der Lieferkette. Wie läuft die bisher?
Also ich würde sagen, häufig läuft sie sehr distanziert, ne? Wenn ich jetzt so ein Mittelständler bin, der irgendwelche Daten, Risikoprofile erstellen muss von Zulieferern in Bangladesch, Kongo, China, ne, in allen Herrgottsländern, was habe ich da so für Möglichkeiten? Dann ist das häufig, ich schicke mal einen Fragebogen rüber, ne? So, dann kommt der Fragebogen immer so beantwortet, wie man das gerne, eigentlich auch ganz gerne hätte. Ne? Das ist keine so richtig gute Datenquelle und es führt auch nicht dazu, dass auf der anderen Seite jemand wirklich versucht, dadurch in irgendeinen Transformationsprozess zu gehen. Ich habe die Möglichkeit, irgendwelche Audits zu machen. Die sind dann häufig angekündigt. Da kommt da irgendein Auditor, ne, mal für einen Tag lang in so einem Betrieb. Da sieht dann alles ganz paletti aus. Der schreibt dann irgendwelche Analysen auf. Und ob die umgesetzt werden, weiß auch niemand so richtig. Ne? Was ich jetzt gehört habe, was aber wirklich am meisten wirkt, ist, die Partner insofern mitzunehmen, als dass ich beispielsweise mal vor Ort bin, selber, und mit den Menschen vor Ort arbeite. Beispielsweise in Rollenspielen. Dass man mal ein Rollenspiel in einer Firma, wo es vielleicht zu, ne, Kinderarbeit vielleicht sogar gekommen ist, wo oder wo mindestens die Arbeitsumstände sehr prekär sind. Wenn ich da mal den CEO nehme und dem in einem Rollenspiel zum Arbeiter mache und die Arbeiter zum CEO und dann einen Austausch fördere und die eine andere Perspektive einnehmen, dann kommen da wirklich gute Sachen raus.
Da muss ich ganz kurz, hast du ein ganz konkretes Beispiel, weil ich kann mir das echt schwer vorstellen, dass, ich sag mal, so ein ESG-Consultant aus Europa in die Mongolei fliegt, dort in der Fabrik dann einem Chef oder einer Chefin sagt, du hör mal, ich habe hier was Wunderbares vorbereitet.
Ja, Chibo macht das in Bangladesch. Die fahren dann da wirklich hin und machen diese Rollenspiele mit dem Management und mit den Mitarbeitenden vor Ort. Dadurch regen die eine Perspektivänderung an. Der CEO ist auf einmal der Arbeitnehmer und dann sagt er, ich möchte nicht, dass meine Kinder hier arbeiten, weil hier läuft das scheiße. Und diese Prozesse, diese weichen, sage ich mal, Methoden, die man da so nutzt, ne? Da geht es jetzt nicht darum, Daten zu erfassen, Risikoprofile zu generieren, sondern die Leute wirklich vor Ort mitzunehmen, die Perspektiven zu verändern und auf diesem gesamten Weg zu begleiten, auch nicht zu sagen, sobald ihr irgendeinen Verstoß hier meldet, seid ihr quasi aus dem Lieferantenstamm entfernt, sondern dann erst recht versuchen wir mit euch zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das sind Methoden, die es ermöglichen, wirklich gemeinsam über Ländergrenzen hinweg in solche Transformationsprozesse einzusteigen. Und mir ist natürlich völlig klar, jemand, der 100.000 Lieferanten hat, der kann nicht bei jedem hinfliegen und da Workshops machen. Aber es können Beispiele sein, wo Ergebnisse rauskommen, die dann wiederum skalierbar sind.
Mega spannend. Das heißt also, um wirklich zu effektiver Transformation zu kommen und nicht nur zu, ich schreibe dir mal das Audit, wie brauchst du es denn bitte, dann schreibe ich es dir passend sozusagen. Auch mega interessant, Soft-Faktor oder so eine softe Methode, die ja oft mega unterschätzt werden, aber tatsächlich eine große Wirkung entfalten können. Wie wichtig wäre denn dieses Rollenspiel in der anderen Richtung? Dass man sagt, versetz dich doch mal in die Rolle eines Zulieferers in Peru, lieber EU-Regulator, und erlebe, wie das ist, wenn ich hier bei minimalstem Budget, und ich muss übrigens noch dafür sorgen, dass meine Familie heute Abend zu essen hat, Gedanken drüber machen darf, wie ich die Satellitendaten für meine nicht kartierte Plantage anlege. Ingmar?
Ja, ich glaube, das würde sicherlich helfen. Also ich finde, wir haben da nicht genug gemacht und vor allem nicht früh genug. Also egal, ob es EUDR ist, ob das CBAM ist, das ist auch so ein Beispiel. Und dann natürlich die CSDDD, aber auch Scope 3 Berichterstattung der CSA, die auch die Taxonomie-Definitionen umfassen, teilweise Scope 3, das wird noch darauf hingewiesen. Also all diese Gesetze haben da so einen Impact. Also es gibt natürlich dafür schon Ansätze. Ne? Es gibt zum Beispiel Team Europe Initiative mit einem Budget von 60 Millionen. Das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber die kümmert sich eben darum, es gibt eben eine zu Entwaldung mit 60 Millionen. Da geht es um EUDR-Umsetzung und andere Mitgliedstaaten und Akteure in anderen Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, die EUDR umzusetzen.
Kurz, also für mich nur zum Verständnis, das heißt, da sind 60 Millionen bereitgestellt, dass Workshops oder Foren oder Konferenzen mit Partnern zur Umsetzung der EUDR stattfinden?
Es gibt super Beispiele. Ghana ist ja einer der Hauptkakaoproduzenten der Welt und das Ghana Cocoa Board, die haben eben jetzt über 5 Jahre das aufgebaut. Die sagen, we sind ready to go. Wir können die EUDR umsetzen. Wir können jeden Sack Kakao geotaggen. Wir können da genau sagen, wo der herkommt. Also es ist immer so, ja, das geht nicht und das ist unmöglich. Also das meine ich wieder, ne? Es fehlt aber auch irgendwie wieder die Plattform. Ich war jetzt gerade in Washington, ja, da waren ganz viele Leute aus diesem Entwaldungs-Community, die dazu arbeiten global, viele von denen finanziert von der Gordon und Betty Moore Stiftung, und die haben ganz viele solche Beispiele erzählt aus der ganzen Welt, wo Leute sagen, wir sind eigentlich ready to go. Zweitens haben wir teilweise teilweise Aussagen off the record von Verbänden vor Ort, die uns sagen, es ist echt gut, dass es die EUDR gibt, weil sonst kommen wir hier nachhaltigkeitsmäßig sonst nicht weiter. Wir haben hier gar keinen, den Anreiz nicht, hier das irgendwie nachhaltiger zu gestalten. Also das sind echt wichtige Instrumente. Und ich meine, es geht natürlich auch da jetzt darum, einerseits, ja, ich glaube schon mit öffentlichen Mitteln das auch zu unterstützen. Das finde ich wichtig, ne? Dass jetzt auch im neuen EU-Haushalt und auch eigentlich im neuen Bundeshaushalt dafür Mittel bereitgestellt werden. Weil es ist nun mal so, ich meine, im Food-Sektor 98% unseres Fußabdrucks ist upstream, außerhalb der EU. Soll Nestle sich jetzt Blümchen irgendwie in den Vorgarten pflanzen oder was? Nein, es geht um alles, was da upstream passiert, in der Abholzung im Amazonas und in anderen Ökosystemen. Da müssen wir halt ran, und ich finde, das ist super, die Kommission endlich Endlich sind wir ehrlich. Endlich sind wir ehrlich. Wir hören mal auf, uns auf die Schulter zu kloppen und zu sagen, boah, geil, ey, wie wir unsere Emissionen in Europa schon runtergebracht haben. Ja, überhaupt nicht. Wir haben die alle in die Lieferkette verlagert. Und beim Naturschutz ist es das Gleiche. Und ich finde das total super, dass wir diese Gesetze jetzt haben, die sagen, ja, stimmt, wir müssen das mal ernst nehmen. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Und deshalb müssen wir natürlich auch die Leute unterstützen. Und dann, wenn wir das privatwirtschaftlich hinkriegen, dann läuft es. Ne? Das ist dieses eine schöne Beispiel, das leider schon ein paar Jahre alt ist. HSBC. Ne, größte europäische Bank, Walmart, ein bisschen größer als der Tante-Emma-Laden um die Ecke. Und die haben sich zusammengetan und haben gesagt, wie kriegen wir eigentlich finanzielle Anreize hin für unsere Zulieferer da von Walmart? Und da haben sie eben abgemacht, dass die eben von HSBC bessere Finanzierungsbedingungen bekommen, wenn sie eben ihr Reporting machen. Und dann wird da endlich mal ein Business Case draus. Dann kann ich auch endlich mal als Zulieferer sagen, ach geil, das lohnt sich ja sogar. Ne? Und wenn wir da müssen wir, glaube ich, jetzt hinkommen. Ne? Und dann wird da ein Schuh draus.
Das schlägt ja den Bogen zu dem, wie wir eingestiegen sind, ne? Wo du auch meintest, Ingmar, ne, wir müssen jetzt endlich schauen, dass wir nicht nur eine extrem gute Disclosure haben, sondern gleichzeitig so ehrlich sein, auch dass gerade die wirtschaftlichen globalen Kämpfe hart werden und wir da gut gerüstet sind. Aber das waren ja gerade Good News. Also es ist nicht so, weil oft ist der Tenor, ne, EU-EDR, dann spielen wir uns halt ins Aus, weil dann das Zuliefererland halt lieber in eine andere Region liefert. Keine Ahnung, dass dann die Rohstoffe halt zu den BRIC-Staaten gehen, anstatt nach Europa oder so, ne? Aber das heißt, super positives Beispiel, weil du sagst, nein, sie freuen sich sogar drüber, weil sie gut aufgestellt sind und weil sie da die Möglichkeit kriegen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsinteressen vor Ort umzusetzen.
Also ich meine, volkswirtschaftlich kann man das ja sehen, wenn ich den globalen Kakaomarkt nehme, dann haben wir jetzt im globalen Kakaomarkt ein ganz großes Marktsegment kreiert, die EU, der größte Marktplatz der Welt, der nur grünen Kakao oder entwaldungsfreien Kakao abnimmt. Das heißt, ich habe eine garantierte Abnahme für meinen entwaldungsfreien Kakao. Das heißt, ich habe einen Business Case dafür, meinen Kakao entwaldungsfrei herzustellen. Und wenn ich habe da auch einen krassen First Mover Advantage. Ja, weil wir haben normalerweise in solchen Märkten eine relativ inelastische Nachfrage. Und wenn ich jetzt einer der ersten Supplier bin, weil der Supply geht natürlich erstmal runter, wer kann schon jetzt so schnell entwaldungsfreien Kakao liefern? Das heißt, ich habe einen total geilen First-Mover-Advantage in dem Bereich. Also ich meine, das ist einfach nur Economics auch. Ne? Wenn ich dann so eine Situation habe, dass ich so viel Markt mache, das ist natürlich das Zweite, kann ich einen, ne, also Cost-Pass-Through, kann ich die Kosten weitergeben oder nicht? Hängt natürlich mit der Elastizität der Nachfrage zusammen und das natürlich aber auch mit der Marktmacht. Wenn ich dann natürlich das Kakao-Board bin von einem der größten, weltweit größten Produzentenländer und dann den gesamten Kakao Ghanas vermarkte, dann the rest is history, dann läuft das. Ich bleibe also auch nicht auf den Mehrkosten sitzen als ghanaischer Kakaoproduzent oder Produzentin. Und das sind solche Erfolgsstories, die wir halt brauchen. Ich will damit nicht kleinreden, dass wenn Brasilien 85% ihrer Beef-Exporte, ihrer Rindfleisch-Exporte gehen nach China und 5% in die EU. Und jetzt mache ich die 5% in die EU schwieriger. Was passiert? Ja, also das ist nicht so, dass das kein Thema wäre, was du da beschrieben hast. Ne? Das wollte ich nicht kleinreden, das gibt es auch immer noch. Und da komme ich dann wieder mit meinem Policy Hat wieder auf und der Multilaterale auch oder Plurilaterale. Und da sind jetzt natürlich diese Gespräche, die ja auch stattfinden, ja. Das kriegt man natürlich nicht mit, ist vielleicht nicht so spannend, aber Gespräche mit China und auch den USA und jetzt übrigens auch weiter auf Bundesstaatenebene, ne? Es gibt da auch noch andere Ansprechpartner. Kalifornien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, nur mal so nebenbei. Da jetzt sich auch abzustimmen, können wir auch in Richtung entwaldungsfreier Lieferketten uns harmonisieren, uns abstimmen oder so. Ne? Das ist dann wieder die Policy-Ebene, die dann in die Enabling-Environment schaffen könnte, um es den Unternehmen dann auch noch leichter zu machen. Ne? Das gehört halt alles so zusammen. Aber das ist schön, dass wir schon mal konkrete Beispiele haben. Das ist doch ermutigend, ne? Also dass da auch was geht.
Du hattest vorhin gesagt, immer dieses wunderbare Beispiel von großes multinationales Corporate arbeitet mit der Bank zusammen und schafft bessere Kreditkonditionen für Zulieferer, für kleinste Zulieferer in den Rohstoffregionen. Wie wichtig ist es, Colin, dass Real- und Finanzwirtschaft enger zusammenarbeiten, damit wir wirklich schaffen, zu Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu kommen, die uns dann näher, und das war der Einstieg in die Folge, zu unseren Klimazielen für 2030 oder 50 bringen?
Also extrem wichtig. Ich glaube, genau das Beispiel, was Ingmar gesagt hat, davon müsste es viel mehr geben. Ne? Das ist ja so ein klassisches Beispiel, wenn man über die ökonomischen Treiber für Nachhaltigkeit spricht, ne? Dass man bessere Kreditkonditionen kriegt. Ich bringe das auch immer an bei den Unternehmen, und da wäre ich natürlich sofort gefragt, ja, wer macht das denn? Ne? Und dann wird es dann irgendwie relativ dünn, muss ich sagen. Also da könnten wir dann nochmal Schwarmintelligenz, ne? Wo kriege ich jetzt mit einem guten ESG-Rating eigentlich die besseren Kreditkonditionen? Ich brauche diese Liste definitiv. Also an alle da draußen können wir gerne auch zusammen erstellen. Also wie sehr das wirkt, kann ich an einem Beispiel sehr plakativ beschreiben. Wir hatten einen potenziellen Kunden. Der musste nachfinanzieren, das ist jetzt schon 2 Jahre her, der musste 25 nachfinanzieren und dem CFO wurde gesagt, wenn ihr ein gutes ESG-Scoring habt, dann kriegt ihr bessere Kreditkonditionen. Dann hat sich dieser CFO ausgerechnet, okay, wir haben noch gar kein ESG-Scoring, ich kriege aber so und so viel bessere Kreditkonditionen, das entspricht so und so viel Geld. Dieses Geld nehme ich jetzt in Teilen und investiere das in den Aufbau einer ESG-Management-Position. Und baue jetzt meinen ganzen Laden so um, dass ich dieses Rating kriege und damit eben die besseren Kreditoptionen. Also das hat sozusagen einmal durch den ganzen Betrieb gewirkt. Jetzt kommt aber die Pointe und die ist leider nicht gut. Diese Kreditoption gab es dann leider doch nicht und damit wurde dann nach 1,5 Jahren auch das komplette Projekt wieder abgesagt. Nur da muss man jetzt draus lernen. Da sieht man einfach, wie preissensibel Unternehmen sind und welche Intensivierungskraft so eine Maßnahme tatsächlich hat. Also wenn wir diese Liste erstellen, von der wir gerade gesprochen haben und die wirklich verfügbar machen können und mehr Banken bessere Konditionen geben für gute ESG-Performance, ich glaube, da sind wir einen riesigen Schritt weiter, vor allem in dem Ursprungsziel der EU, nämlich Finanzströme grün zu machen. So.
Also kurzer Shoutout an der Stelle in die Community, wer sich angesprochen fühlt, so eine Liste zu erstellen oder vielleicht sogar schon eine in der Schublade hat, wo es die guten ESG-Kredite gibt, meldet euch bei Colin. Ingmar, eigentlich war das nicht das Ziel der EU-Taxonomie, in die Richtung was zu machen? Also was muss noch passieren, damit Finanzwelt und Realwirtschaft enger zusammenkommen?
Ja, also natürlich, wir haben da ganz konkrete Geschichten, wie wir haben die SFDA, ne? Und die muss natürlich rigoros, muss das jetzt nochmal angeschaut werden, dass das auch wirklich korrespondiert mit den Daten, die wiederum realwirtschaftlich geliefert werden. Dieser Abgleich, glaube ich, konnte ja gar nicht stattfinden ursprünglich, weil ja die SFDA vorher verabschiedet wurde, ne? Bevor alles andere kam. Das sind jetzt genau diese Vereinfachungsgeschichten, die jetzt nach vorne rauskommen. So, das ist erstmal so, ich würde sagen, sehr easy win. Ich glaube aber, was wir eigentlich brauchen, es ist ganz absurd vielleicht, weil ich ja ganz viel Policy gemacht habe und viele Gesetze mitgeschrieben habe in meinem Leben, aber ich glaube, wir brauchen diese Bottom-up-Geschichten dazu. Wir brauchen diese Arbeitsgruppen und da müssen nur die FinanziererInnen, die müssen da an Tag 1 mitsitzen. Und wir haben jetzt dieses Projekt von der Mercator-Stiftung, wo wir mit der Nahrungsmittelindustrie und Retail arbeiten in Deutschland. Und da ist jetzt eben auch die Idee, dass da auch deren Finanzierer eben am Tag 1 mitsitzen. Und dann ist die Idee ja folgende, nicht nur Disclosure als Selbstzweck hinbekommen, sondern von Anfang an auch mit meiner Bank darüber sprechen, sag mal, wenn ihr mir eine gute Finanzierung nachher geben wollt für die Maßnahmen, die ich noch einleiten muss, um besser zu werden. Ne? Also was nennt man ja Transition Plan, aber man kann auch einfach sagen, die Sachen, die ich halt noch machen muss, um besser zu werden. Dann möchte ich natürlich vorher wissen, was meine Bank braucht. Und vielleicht sind das gar nicht die Compliance-Daten, sondern noch ein paar andere Sachen. Das möchte ich natürlich wissen, damit ich nachher meinen Transformationsplan auch finanziert bekomme am Ende des Tages. Und dann wird eben ganz konkret so eine Success-Story dadurch. Ich bin dafür, da solche konkreten Beispiele jetzt voranzubringen. Ja, in solchen kleinen Arbeitsgruppen. Und das ist ja auch skalierbar, das ist ja das Geile. Also ich meine, ich hatte ja eben dieses Beispiel von Manufacture 2030 genannt. Wenn du dann so eine Plattform mal parametrisiert hast, die ist ja dann auch für jeden Automobilhersteller ähnlich. Also das sind ja nicht andere Komponenten, mal ehrlich. Ja. Und dann kannst du das natürlich auf den ganzen Sektor plötzlich skalieren und das ist natürlich mega. Ne? Also ich glaube, das wären so jetzt die Lösungen, die wir da brauchen. Aber wie gesagt, wir hatten früher, hatten wir so Sustainable Finance, war echt so eine Diskussion unter Finanzinstituten. Also als das so angefangen hat, da saß die Realwirtschaft gar nicht mit drin und dann irgendwann saß Business Europe mit einem Raum, das hilft ja dann auch noch nicht weiter. Ne? Und das, wenn wir jetzt da hinkommen, dass wir diese Gespräche gemeinsam führen, dann werden auch Lösungen erarbeiten, die eben auch für beide funktionieren und dann, ich glaube, dann geht's voran.
Ich glaube, diese Benefits, die ich aus diesen Datenschätzen, die in so einem Report drinstecken, wenn ich die sichtbarer machen kann, ne, dann löst sich da wirklich ein Knoten, weil ich erfahre es jetzt häufig, dass die Leute haben dann ihren tollen Bericht. Und dann fragen die natürlich, ja und jetzt? Und dann, was mache ich denn da jetzt mit? Natürlich sollst du da irgendwie ein paar Ziele, ein paar Maßnahmen definieren und am besten werden die auch von Jahr zu Jahr besser. Aber mal die Financial Benefits, von die ich da rausheben kann, die deutlicher zu machen, zu visualisieren, das ist, glaube ich, ein großer, großer Hebel, an dem wir auch noch ran müssen.
Also das heißt, wir haben vorhin gehört, ein riesiger Hebel, mehr Kooperation innerhalb der einzelnen Sektoren, damit nicht alle das Rad neu erfinden. Und mehr Kooperation zwischen Finanz- und Realwirtschaft, um da besser aufeinander abgestimmt zu sein um entweder den Transformationsplan effektiv erarbeiten zu können oder gleichzeitig auch als Bank dadurch automatisch das bessere Portfolio zu bekommen, anstatt einfach zu sagen, friss oder stirb. Also entweder du passt in unser ESG-konformes Portfolio oder nicht. Wir haben genug Auswahl, sondern einfach mit den Kunden zusammen, so wie es dann auch Industrien in ihrer Lieferkette mit ihren Zulieferern zusammen machen, passend die Transformation anzugehen, sich zu unterstützen. Unglaublich wichtig. Wir haben noch 3 Minuten ungefähr. Daher hinten raus. Also es gibt Chancen. Das ist das große Fazit dieser Folge. Man muss mitgestalten, nicht nur einfach über die EU meckern, sondern es gibt sehr viel Raum mitzugestalten. Es gibt sehr viel Bedarf, wie wir gerade gehört haben, gemeinsam mit den Partnern dran zu arbeiten. Eine der großen Grundthesen von Gewinn der Zukunft, für meine 5 Thesen, die letzte ist immer eben, es als Ökosystem anzugehen, als Win-Win-Win-Situation. Ganz anders als viele andere Innovationsthemen geht es nur mit dem Wettbewerb zusammen. Welche großen Chancen liegen vielleicht noch in den 5 Jahren? Also wir haben gehört, eine große Chance, Vereinfachung. Wenn wir all diese Themen angehen, wie ihr es beschrieben habt, liegt eine riesige Chance für die europäische Wirtschaft da drin, ganz viel zu vereinfachen und real an der Nachhaltigkeit zu arbeiten. Welche anderen Chancen erwarten uns? Was gibt es, was man vielleicht unterschätzt, was wirklich für einen arbeitet, was unglaublich Dynamik entfalten wird in den nächsten Monaten und Jahren, obwohl wir es gerade noch gar nicht im Blick haben? Colin.
Ich glaube, eine riesige Chance, die wir noch gar nicht so sehen, ist der Einsatz von KI, um Bürokratie vielleicht nicht abzubauen, aber zumindest zu managen. Ne? Wir sehen ja, und es gibt so schöne Statistiken, dass jedes Bürokratieabbaugesetz meistens eher Bürokratie schafft. Jetzt haben wir diese Zaubertechnologie in der Hand, die bestimmt auch ganz viele Gefahren mit sich bringt. Aber lass uns doch die mal etwas gezielter dafür nutzen, um bürokratische Prozesse ja handhabbarer zu machen. Ne, das zeigt sich auch in meiner Branche im ESG-Reporting, dass der Einsatz von KI massiv die Arbeitszeit, die in die Erstellung eines solchen Reports fließen muss, reduziert. Und dann habe ich mehr Zeit, um mich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Ne? Geschäftsmodell anpassen, Produkte nachhaltig entwickeln und so weiter. Und ich glaube, das werden wir gerade 25 werden wir das sehen, Stichwort KI-Agenten. Also da wird viel passieren. Mich wundert immer etwas, dass gerade so Parteien, die eigentlich für Digitalisierung stehen, wie die FDP, und gleichzeitig Bürokratie abbauen, warum sie dieses Thema nicht mehr in den Diskurs bringen. Das sollten wir auf jeden Fall machen.
Wunderschönes Beispiel. Gibt es noch einen anderen Treiber oder eine andere Dynamik, die mir hier aus meinem arg Deutschland und Hamburg geprägten Blick komplett entgeht, wo du sagst, so, das ist eine Welle, die ist gar nicht mehr aufhaltbar und das wird unglaublich für Veränderungen sorgen?
Ich glaube, Selbstläufer wird es nicht mehr geben. Aber es ist eher so ein Wenn-Dann-Ding. Und zwar 2 Geschichten. Erstens, wenn uns jetzt das gelingt, dass wir jetzt zeigen können, wie man Bürokratie abbaut, wie man Dinge vereinfacht und wie man die Nachhaltigkeitstransformation und auch die Umsätze so wichtiger Bausteine wie dieser Transparenz und Berichtspflichten, wenn wir zeigen können, wie das machbar ist und dass so das Unternehmen und Wirtschaft trotzdem wettbewerbsfähig bleibt, dann ist das so eine geile Message an die Welt, weil die Welt schaut jetzt gerade immer noch auf Europa. In Washington schauen jetzt alle nach Europa, weil in Washington selber jetzt erstmal nicht mehr viel geht. Und wenn wir das jetzt nicht zeigen, dann niemand. Das ist also eher ein Scheidepunkt. Es ist nicht so, wow, das läuft jetzt. Aber wenn wir das hinkriegen, das wäre so wichtig. Und wir haben das 2007 und 2008, da haben wir das schon mal hingekriegt, als wir angefangen haben, CO2-Zertifikate zu auktionieren. Und plötzlich hat CO2 nur für unsere Volkswirtschaft Geld gekostet und für den Rest der Welt nicht. Haben wir damals Lösungen erarbeitet und bei DG Enterprise und wir haben damals schon gezeigt, das geht. Wettbewerbsfähigkeit und ambitionierter Klimaschutz, das ist möglich. Das müssen wir jetzt wieder schaffen. Dann ist das ein Signal an die ganze Welt. Und das Zweite ist, glaube ich, wieder diese Bottom-up-Geschichte. Ja, wenn wir jetzt entlang konkreter Wertschöpfungsketten, ich glaube am wichtigsten vielleicht der Ernährungswertschöpfungskette und der Energiewende-Wertschöpfungskette mit all diesen schlimmen Sachen, die da oben upstream irgendwo passieren, egal ob der Amazonas abgeholzt wird oder ob es eben irgendwelche Minen sind, die unter menschenunwürdigen Bedingungen erschlossen werden. Wenn wir da vorankommen, ja, und da Transparenz reinbringen, dann können wir vielleicht ganz konkret, ein bisschen technisch und auch ein bisschen nerdy, am konkreten Beispiel zeigen, dass auch Handel noch möglich ist. Weil Handel ist nicht immer nur das große Spiel der großen Egos, ja, wo alle mit der Tarifkeule um sich schlagen gerade, sondern Handel ist vor allem eins, das sind konkrete Wirtschaftsbeziehungen zwischen Unternehmen, Upstream und Downstream. Und wenn wir da in den nächsten Jahren hinkriegen, dass wir ein paar Beispiele bauen können, dass internationale Kooperation gut funktioniert und dann resiliente Wertschöpfungsketten dabei rauskommen, dann wäre das das zweite große Signal, was wir, glaube ich, setzen müssen. Und dann bin ich guter Hoffnung.
Das war doch ein schönes Fazit. Also mittlerweile, mein Himmel hat sich wieder gelichtet. Ich fühle Sonnenschein im Herzen, auch wenn Hamburg das noch nicht hergibt. Also vielen Dank. Ihr habt dafür gesorgt, dass ich hier zum Abschluss der finalen Folge der 5. Staffel mich schon richtig auf die nächsten Folgen der neuen Staffel 2025 freue. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Vielen Dank, Ingmar.
Vielen Dank.
Und vielen Dank, Colin.
Vielen Dank.
Bleibt dran, abonniert Gewinne Zukunft jetzt in euer Podcast-App. Dann kriegt ihr natürlich eine der coolsten Folgen mit, die ich über die Weihnachtspause wiederhole. Und vor allem seid ihr am Start für Staffel 6 in 2025. Es werden ein paar richtig große Namen dabei sein aus der deutschen Nachhaltigkeitsszene. Einen kleinen Coup habe ich da schon gelandet. Ich freue mich sehr drauf. Noch verrate ich es nicht. Folgt Colin auf LinkedIn, folgt Ingmar auf LinkedIn. Ich verlinke natürlich alle in den Shownotes. Liefert Colin die Liste, arbeitet mit ihm dran. Wendet euch an Ingmar, wenn ihr mitbekommen wollt, in welchen Arbeitsgruppen ihr euch ganz konkret einbringen könnt. Ich glaube, wenige haben so einen großen Überblick wie er. Nutzt diesen Aufruf wirklich, Kommdesimplifizierung mitzugestalten, also vernetzt euch mit beiden zu den Themen, die wir besprochen haben. War großartig, euch mit an Bord zu haben. Ich freue mich schon auf das Wiederhören in 2025.